Wie viele Menschen sind an Covid-19 verstorben? Gab es eine Übersterblichkeit und wie hoch war diese? In den Corona-Jahren entstand quer durch alle Länder ein wahrer Zahlenberg zu dieser Frage. Aber stimmen diese Zahlen denn überhaupt? Und wer ist mit oder an Corona verstorben und welche Rolle spielte die sogenannte Impfung? Drei Wissenschaftler haben sich in die Daten gekniet und eine umfassende Synthese erarbeitet. Einer von ihnen ist der Mathematiker Robert Rockenfeller. Er vertritt derzeit eine Professur für Stochastik und Statistik am Mathematischen Institut der Universität Koblenz und ist nun bei uns zu Gast. Guten Tag, Herr Rockenfeller.
Ja, schönen guten Tag, Herr Milius. Schön, dass ich da sein darf.
Herr Rockenfeller, Sie haben sich mit Ihren Kollegen Michael Günther und Falk Mörl auf einer sehr breiten Datenbasis, wie Sie sagen, mit der Übersterblichkeit während der Pandemie sowie mit den Impfnebenwirkungen beschäftigt. Zunächst mal, mit welchen Daten genau haben Sie da gearbeitet?
Ja, also wir haben lediglich offiziell verfügbare Daten angezapft und sind für unsere Studie davon ausgegangen, dass diese auch dann ordentlich erhoben wurden. Das sind zum Beispiel für die Übersterblichkeitsberechnung die Demografiedaten, also der Zensus, sowie die Sterbedaten, die das Deutsche Statistikamt zur Verfügung stellt, die Statis. Wir haben die sogenannten Corona-Toten und die sogenannten Grippetoten sowie die PCR-Daten vom Robert-Koch-Institut zur Rate gezogen. Bei der Nutzen-Risiko-Analyse der Impfstoffe haben wir die offiziellen Zulassungsstudien der Hersteller, also Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca und Sputnik, uns angeschaut. Und zur Abschätzung der Impftoten haben wir die Sicherheitsberichte des Paul-Ehrlich-Instituts, also des PEI, sowie die Impfzahlen, also das Impfmonitoring des Robert-Koch-Instituts, des RKI, und die versicherten Daten über Nebenwirkungen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der KBV. Die haben dort sogenannte ICD-10-Codes erhoben und in dem Fall war es U12.9, das heißt die unerwünschten Nebenwirkungen bei Anwendung von Covid-19-Impfstoffen. Das war die Datenbasis, auf der eigentlich alle unsere Berechnungen beruhen.
Die Daten stammten also aus hochoffiziellen Quellen. Das zweite Kriterium für den Erfolg bei einer solchen Studie ist ja die Methodik, nach der man vorgeht. Wie sah die aus, wenn Sie das so erklären können, dass auch ein Laie wie ich sie versteht?
Ja, also ich fange mal vielleicht mit der Übersterblichkeitsberechnung an. Wir haben versucht, alles möglichst transparent und möglichst gut nachvollziehbar auch zu gestalten. Dazu haben wir uns das Sterbegeschehen aus den Jahren 2000 bis 2019 angeschaut, also 20 Jahre Sterbegeschehen in Deutschland und das auch aufgelöst für Alterskohorten, also die 0- bis 29-Jährigen, 30- bis 39-Jährigen und so weiter bis zu den über 90-Jährigen und deren Sterbewahrscheinlichkeit in den Jahren 2020 bis 2023 dann prognostiziert. Da haben wir dann das jeweilige Sterbegeschehen der Kohorten mit den Alterspyramiden, also dem Zensus, verrechnet und eine Schätzung über die Anzahl an Gesamtsterbefällen erhalten. Und diese Zahl haben wir dann von den tatsächlich gemessen Verstorbenen abgezogen, um so eine Übersterblichkeit zu halten. Also eigentlich recht nachvollziehbar.
Soweit zum Vorgehen, was uns nun natürlich brennend interessiert, was schaut heraus? Was sind denn jetzt Ihre Erkenntnisse in Bezug auf diese immer wieder angeführte Übersterblichkeit während Corona?
Unser Ergebnis war, dass im Jahr 2020 unterm Strich sogar eine leichte Untersterblichkeit in Deutschland geherrscht hat, von etwa 18.000 Todesfällen. Im Jahr 2021 gab es dann weder eine Über- noch eine Untersterblichkeit, etwa 7.000 Menschen mehr als erwartet sind gestorben. Und im 2022 gab es aber eine hohe und wir Statistiker sagen dazu signifikante Übersterblichkeit von über 43.000 Menschen. Im Jahr 2023 hatten wir jetzt auch vor kurzem nochmal nachgeschaut, da hat das Modell das Sterbegeschehen bis auf lediglich 1.000 Tote korrekt vorhergesagt. Wenn man dazu vielleicht als Vergleich nimmt, im Deutschland sterben etwa jeden Tag mehr als 2.500 Menschen an allen möglichen Ursachen von Krankheit bis Autounfall. Und im Jahr sind es etwa dann 1 Million. Und in besonders schweren Grippejahren, wie zum Beispiel 2017-18, steht beim RKI etwa 25.000 Grippetote in den Daten. Das zweite Ergebnis war, dass von den etwa 115.000 offiziell als Corona-Tote gezählten, nur etwa die Hälfte tatsächlich an Corona verstorben ist. Und die andere Hälfte ist sozusagen erwartungsgemäß, in Anführungsstrichen, gestorben. Das heißt, wir sprechen dann an mit Corona, also mit einem Corona-Test, aber an irgendeiner anderen erwartbaren Ursache. Das ist natürlich kein Trost für die Angehörigen. Es ist aber verdeutlicht vielleicht die Problematik bei der Aufbereitung von solchen Statistiken.
Das ist nun einigermaßen verwirrlich. 2020, als uns die größte Angst gemacht wurde, da haben Sie eher eine leichte Untersterblichkeit festgestellt. Als es dann richtig losging mit der Impfung, die ja eigentlich vor schwerer Erkrankung und Tod hätte schützen sollen, haben Sie eine Übersterblichkeit festgestellt. Sagt Ihre Datenanalyse etwas dazu, wieso das so war?
Zunächst erstmal nicht. Also wir haben erstmal bei dieser Übersterblichkeitsstudie nur trocken festgestellt, was für ein Sterbegeschehen geherrscht hat und das noch nicht mit irgendeinem spezifischen in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel das Lockdown-Geschehen oder das Impfgeschehen. Das haben wir in dieser Studie nicht berücksichtigt.
Aber es scheint so, dass die Versprechungen zumindest nicht eingehalten wurden. Es hätte sich ja etwas im positiven Sinn ändern müssen mit dem Impfgeschehen. Kann man jetzt aufgrund Ihrer Resultate klipp und klar sagen, was uns in Bezug auf Todesopfer durch Covid-19 jahrelang erzählt wurde, das stimmte einfach nicht?
Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken. Es gibt durchaus bei den Impfstoffen ein Risiko- und Nutzenverhältnis, was wir uns auch nochmal näher angeschaut haben. Und man kann auch durchaus, was wir auch getan haben, eine Abschätzung darüber treffen, wie viele Menschen jetzt kausal an der Impfung verstorben sind. Diese beiden Studien haben wir durchgeführt, jedoch nicht sozusagen ins zeitliche Verhältnis gesetzt zu irgendeinem anderen zeitgleichen Geschehen.
Also Sie können bemessen, wie viele Menschen an der Impfung verstorben sind. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Wir haben eine Abschätzung der Impftoten in Deutschland im Jahr 2021 durchgeführt. Das war ein bisschen knifflig, denn es gibt hier eine große Unbekannte, nämlich die Impfnebenwirkungen, wie zum Beispiel Todesfälle als schlimmste Nebenwirkung, die sollen eigentlich über ein Meldeformular an das PI übermittelt werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass nicht alle gemeldet werden, da das Zeit und Ressourcen kostet und das naheliegend ist, dass nicht alle Fälle übermittelt werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch ist die Dunkelziffer dort? Und aus Studien in Ländern wie Luxemburg, Estland oder in den Niederlanden weiß man, dass etwa 5-10% aller Nebenwirkungen nur gemeldet werden. Das heißt, es gibt in Wirklichkeit etwa 10-20 mal so viele. Und das ist zunächst mal ein großer Batzen Unsicherheit. Es gab aber nach dem Informationsfreiheitsgesetz zur Verfügung gestellte Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und da gehen wir davon aus, dass diese Daten recht reliabel sind. Rechnung schreiben ist ja zuverlässiger, als unentgeltlich was zu melden. Und tatsächlich, diese KBV-Daten zeichnen ein recht konsistentes Bild, in dem Sinne, dass sie etwa 10,2 Mal mehr Nebenwirkungen enthalten als die PI-Datenbank. Entsprechend haben wir angesetzt, dass statt der etwa 2255 vom PI berichteten Todesfälle im Zusammenhang mit der Impfung 10,2 Mal so viel, also 22.388 Todesfälle zu beklagen sind. Allerdings haben wir von denen abgezogen, diejenigen, die auch unter anderen natürlichen Umständen zu erwarten gewesen wären und kommen insgesamt auf etwa knapp 17.000 Todesfälle, die wir mit der Impfung in Verbindung bringen.
Ein weiterer wichtiger Wert im Fall eines verbreiteten Virus ist die sogenannte Fallsterblichkeitsrate, also die Zahl der diagnostizierten Fälle, die dann auch mit dem Tod enden. Gibt es aus Ihrer Untersuchung heraus Erkenntnisse zu dieser Rate?
Ja, der Begriff Fallsterblichkeitsrate ist ein bisschen problematisch. Was genau ein Fall ist, ist oft nicht so richtig klar. Oft wird damit gemeint, es gibt zum Beispiel einen positiven PCR-Test und dann ist es ein Fall. Allerdings bedingt so ein positiver PCR-Test noch nicht automatisch eine Infektion. Wir haben nachgerechnet, dass dies nur ungefähr bei jedem siebten positiven PCR-Test auch wirklich zu einer Infektion kommt, an der man dann auch versterben könnte an Corona. Und was ist auch, wenn eine Person mehrfach getestet wurde? Das sind so Unsicherheiten bei diesem Begriff der Fallsterblichkeit. Und eigentlich sollte man eher von Infektionssterblichkeit sprechen. Die haben wir für die ganze Bevölkerung auch ausgerechnet. Allerdings ist das immer noch sehr stark ans Alter der Person gekoppelt. Also bei jüngeren Menschen ist die viel geringer als bei älteren Menschen. Aber eine genaue Kohortenanalyse haben wir noch nicht durchgeführt.
Sie waren ja nicht die einzigen Wissenschaftler, die sich mit Corona-Daten beschäftigt haben und die fanden, irgendetwas stimmt nicht mit diesen Zahlen. Es hieß dann aber jeweils, es handelt sich um Falschbehauptungen, es gab Auslassungen bei der Untersuchung oder irgendwelche Daten wurden fehlinterpretiert. Das kann einen ja ein bisschen nervös machen, wenn man sich an diese Arbeit macht. Haben Sie sich mit solchen Vorwürfen beschäftigt und dann Ihre Methode so gewählt, dass dieser Vorwurf eben gar nicht erst aufkommen kann?
Ja, das Wort Fehlinterpretation oder wie man vielleicht im Neudeutsch auch irgendwie sagt, Fake News, gerne ist das impliziert eigentlich, dass man einen Fehler klar benennen kann. Und was wir beobachtet haben, ist, in vielen Fällen werden diese Fehler gar nicht benannt, was also wirklich der Fehler war. Beispiel bei den Übersterblichkeitsstudien. Der Stein des Anstoßes dort war eine WHO-Studie, die für Deutschland innerhalb von 2 Jahren über 200.000 Tote Übersterblichkeit prognostiziert hat. Und wir konnten aber den Finger sozusagen in die mathematische Wunde dort legen und den Fehler nachweisen. Der war nämlich, dass das Modell nur mit ungefähr 3 Jahren Vorlauf gerechnet hat und es im Jahr 2019 eine signifikante Untersterblichkeit gab. Dementsprechend haben sie sozusagen die erwartete Sterblichkeit zu tief angesetzt und die Übersterblichkeit zu hoch. Und wann immer man sozusagen mit diesen Fehlinterpretationen konfrontiert wird, ist unfassbar wichtig, dass man sich mit Querverweisen oder sogenannten Validierungen auseinandersetzt. Im Beispiel der Übersterblichkeit haben wir zum Beispiel unser Modell gegen die Grippetoten des Robert-Koch-Instituts validiert und auf verschiedene andere epidemiologische Maße angesetzt. Und auch sogenannte Konfidenzbereiche, also Vertrauensbereiche ausgerechnet, in denen wir unsere Analyse für reliabel halten. Und das ist ein sehr wichtiges Feature, was viele Studien tatsächlich auch einfach unterlassen.
Apropos Robert-Koch-Institut, die Enthüllung der RKI-Files hat ja auch schon zutage gefördert, was alles nicht so war, wie es uns erzählt wurde in diesen Jahren. Gibt es da irgendwelche Abweichungen von dem, was jetzt feststellen, was in den RKI-Files zuvor kam, oder deckt sich das alles mit diesem Wissensstand, den wir dadurch erhalten haben?
Ja, also mit den RKI-Files selber habe ich mich zugegebenermaßen nicht so sehr beschäftigt. Die Berechnungen, die wir durchgeführt haben, die hätten auch rein theoretisch jederzeit von jemandem mit Mittelstufen-Mathematikkenntnissen durchgeführt werden können. Wir haben zum Beispiel auch eine Bewertung des Nutzens und des Schadens von Impfungen durchgeführt. Das war eine einfache Subtraktion- und Divisionsaufgabe. Die hätte jeder mit den Zulassungsstudien durchführen können. Was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, vielleicht ist in jüngerer Vergangenheit dieser Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes, in dem wird dort von einem positiven Schaden-Nutzen-Verhältnis gesprochen, und abgesehen davon, dass positiv nicht größer als 0 bedeutet in dem Fall, sondern größer als 1, müsste man noch nachvollziehen, wie diese Einschätzung zustande kommt. Was man merkt, ist, dass viele Berechnungen nicht durchgeführt wurden, die hätten durchgeführt werden können mit einfachen Mitteln. Und unsere Berechnungen validieren sich eigentlich sehr schön selbst. Ich habe es eben schon gesagt, im Jahr 2023 hat unser Modell genau das Sterbegeschehen vorhergesagt, was auch tatsächlich eingetreten ist.
Stichwort Berechnungen. Sie sind Mathematiker und sehr schnell kommt dann der Vorwurf, vielleicht auch im Nachgang zu diesem Gespräch, ja gut, das sind jetzt einfach Zahlen, da wurde subtrahiert und addiert und so weiter, aber es fehlt an einer medizinischen Einordnung der Daten. Das sind ja keine Mediziner, die hier gearbeitet haben. Was sagen Sie dazu?
Ja, wir sind keine Mediziner, das ist zunächst mal korrekt. Allerdings sind wir Naturwissenschaftler. Das unterscheidet uns ein bisschen in den zur Verfügung stehenden Methoden. Also unser wissenschaftlicher Werkzeugkasten, da ist mit Sicherheit drin eine saubere und umfassende Datenanalyse auf der Grundlage klar definierter Begrifflichkeiten. Die können wir liefern, also belastbare quantitative Faktoranalyse. Das ist was, was uns auch ein bisschen von den Medizinern abhebt. Dementsprechend haben wir bei den biologischen Zusammenhängen vielleicht nicht ganz die korrekte Nomenklatur unter Umständen oder dieselbe Denkweise. Allerdings sollte sich das irgendwie ergänzen. Und wir wissen aus unserer Forschungsrichtung Biomechanik, dass es einfach unerlässlich ist, über die Grenzen des eigenen Fachs sich auszutauschen und gegenseitig kritisch zu hinterfragen. Also seien es jetzt Mediziner, Mathematiker, Biologen, Physiker oder Journalisten.
Zum Schluss, was war für Sie die überraschendste Erkenntnis aus Ihrer Beschäftigung mit all diesen Daten? Was hat Sie besonders erstaunt?
Ja, eigentlich hat uns am meisten erstaunt, dass wir diejenigen sind, die diese Berechnung anstellen müssen. Denn eigentlich gibt es dafür von behördlicher Seite den Auftrag. Wir haben aber dann feststellen müssen, dass es da von behördlicher Seite keine Berechnungen zum Beispiel zum Thema an oder mit Corona verstorben gibt oder etwa das Schaden-Nutzen-Verhältnis von Impfstoffen. Und die zweite Erkenntnis war, dass es ein Graus ist, diese Daten zu kurieren, also zusammenzufassen. Manche Daten liegen wöchentlich vor, manche monatlich, manche jährlich, manche in dieser Alterskohortenaufteilung und die anderen in anderen. Bei manchen gibt es geänderte Definitionen, zum Beispiel wann man als vollständig geimpft gilt. Und andere sind wieder nicht über die Zeit vergleichbar, wie zum Beispiel PCR-Testergebnisse, wo die Teststrategien immer geändert wurden. Manche ändern sich auch. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle zum Beispiel, die hat immer noch mehrere Monate später, unterliegt kleinen Änderungen. Und wir haben uns allerdings dann in unseren Publikationen dazu entschlossen, das maximal nachvollziehbar und transparent zu gestalten, dass sozusagen jeder einzelne Ergebnisse überprüfen kann oder notfalls auch korrigieren kann, wenn es irgendwie neue Daten dazu gibt.
Das klingt nach einer undankbaren Aufgabe, wie sagt man so schön, irgendeiner muss es ja tun. Der Mathematiker Robert Rockenfeller hat zusammen mit zwei Kollegen das Sterbegeschehen in den Corona-Jahren mit einer Datensynthese untersucht. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Rockenfeller.
Ja, vielen Dank.